Ihr habt so fröhlich gesungen. Ich hoffe, ihr wisst noch, dass vor 3 Wochen Ostern war. Ja? Gut, der Herr ist auferstanden. Halleluja. Aber was ist seitdem schon alles passiert? Ich weiß nicht, wie euer Alltag seit Ostern war. Also die Nachricht am Donnerstag, als Schurt mich anrief und fragte, ob ich wohl den Predigtdienst übernehmen könnte, fand ich nicht so prickelnd. Ich predige gerne bei euch, aber nicht aus solchem Anlass. Und eine andere Nachricht, das war genau 1 Woche zuvor, die hat mich sehr bewegt und die beschäftigt mich noch immer. Da ist ein, wie soll ich jetzt sagen, junger Mann, ungefähr 12 Jahre jünger als ich, verstorben, der bei uns Dauerkunde, Dauerbesucher war, sowohl im Café unserer Gemeinde, wie auch im Beratungscafé des Arbeitskreis Lieben. 12 Jahre war er in Haft. Die Lebensgeschichte erzähle ich euch nicht. Er hat gerade angefangen, sein Leben neu zu sortieren. Er war sehr offen für die Gespräche. Er war noch lange nicht bei Jesus. Aber er merkte, dass er angenommen ist bei uns mit seiner Lebensgeschichte. Im Sommer, Mitte August, wollten er und seine Freundin heiraten. Und nun ist er am Herzinfarkt verstorben. Das hat mich sehr, sehr betroffen gemacht und beschäftigt mich noch immer. Nicht nur deswegen, weil die Trauerfeier erst in dieser Woche sein wird, sondern ich denke viel darüber nach, wie es seiner Freundin wohl geht. Die hatte genau die Woche zuvor hatten sie beide ein ganz intensives Gespräch mit mir. Ich denke viel darüber nach, wie ist das nun? Er war auf dem Weg zu Jesus, aber wie sehr hätte ich ihm gewünscht, dass er das mit der gleichen Heftigkeit, die ihr gerade geantwortet habt, hätte sagen können: Jesus ist wirklich auferstanden und mein Leben gehört ihm und er gehört mir. Ich weiß nicht, wie er und Jesus miteinander gesprochen haben in dieser Todesstunde, die für seine Freundin sehr, sehr schwierig war. 20 Minuten Reanimation mitzukriegen, die erfolglos verläuft, ist sicherlich nicht besonders toll. Wie war deine Zeit seit Ostern? Hat dich auch der Alltag schon wieder eingeholt? Vielleicht gar überrannt? Ich habe, während wir gesungen und gebetet haben, gedacht, es ist so gut, diese Gemeinschaft zu haben und sich gegenseitig daran zu erinnern, auch dass wir gerade gesungen haben, allein deine Gnade, mehr brauche ich nicht, das genügt. Das ist doch die beste Nachricht, die uns überhaupt gesagt werden kann, dass Gott in seiner Gnade da ist und dass das für unser Leben genügt. Dass er uns alles schenkt, was für unser Leben wichtig ist. Dass er uns die Erlösung schenkt. Aber uns dann nicht alleine lässt. Dass Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, aber uns nicht alleine lässt. Ich mache heute etwas, was ich sonst nicht so gerne tue, das wisst ihr. Aber meine Vorbereitungszeit war sehr knapp. Und ich habe Schurt gesagt, ich nehme den Auftrag nur an, wenn ich eine Predigt rauskramen darf, von der ich den Eindruck habe, dass sie wichtig und aktuell ist, aber sie ist nicht ganz neu ausgearbeitet. Und da bin ich bei einem Text gelandet, der genau diese Situation beschreibt. So ein bisschen ist Ostern schon hier. Und der Alltag hat die Menschen längst lieber, wieder. Und die, um die es da geht, die stellen sich in der Tat noch diese wichtige Frage: Jesus ist gekreuzigt, Jesus ist auferstanden, aber wo ist er denn jetzt? Sie sind ihm zweimal begegnet, diese Männer, um die es hier in dem Bibeltext geht, aber er ist nicht da. Ich lese aus der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Johannes 21, Jesus zeigt sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz ans Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Diese Leute hatte der Alltag wieder eingeholt. Es ist eine lange Geschichte und ich habe auch auf eurer Internetseite gesehen, dass Gregor vor 2 oder 3 Jahren über diesen Text gepredigt hat. Ich habe es mir bewusst nicht angehört. Ich möchte mit euch nachdenken über einen ganz kleinen Satz und den in Beziehung zu dieser Geschichte bringen. Jesus stand am Ufer. Ich habe nicht gefunden, dass dieser Satz in irgendeiner Bibelstelle gedruckt war. Aber ich denke, dass es ein ganz, ganz wichtiger Satz ist und auch zum Thema dieses Gottesdienstes seine starke Beziehung hat. Jesus stand am Ufer. Als die Nacht vorüberging, oder genauer übersetzt, als die Nacht am Vorübergehen war, stand Jesus am Ufer. Zuerst einmal, es ist das westliche Ufer des Sees Genezareth. In Tiberias waren sie zusammen, 7 Männer, unter ihnen Simon Petrus, die beiden Söhne des Zebedäus. Und bevor sie mit Jesus gingen, waren sie Fischer gewesen. Wir wissen das jetzt, da sie nichts wirklich bewegt in der Sache mit Jesus, kommt Simon auf den Gedanken und sagt, ich gehe fischen. Warum? Eigentlich nicht. Das kann ich ja wenigstens fischen. Ja, und die anderen schließen sich an. Ich gehe fischen. Ich tue jetzt endlich mal etwas Sinnvolles. Petrus hatte ja noch eine ganze Portion Frust in sich über diese Geschichte, die da passierte, als Jesus im Verhör war und Petrus im Innenhof des hohenpriesterlichen Palastes oder Hauses. So ein bisschen Ausweichstrategie. Haben wir ja auch oft. Wenn uns etwas ja so belastet und uns festbindet und gar nichts mehr so richtig gelingen will, warum nicht? Ich tue das, was ich kann, was mir liegt, da wird ja wenigstens nichts schief gehen. Manchmal sogar im Gemeindeleben so. Wir merken, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, und wir machen uns Gedanken, und es wird schon fast bedrückend, dann gehen wir über, wir nennen das heute Neudeutsch, zu Activity, zu den regelmäßigen Tätigkeiten, und lassen die laufen. Warum nicht? Das wird uns doch wenigstens noch gelingen. Simon Petrus sagt, ich gehe fischen. Wir auch, sagen die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus, legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Was muss das frustrierend sein? Nicht einmal mehr das, was ich doch eigentlich kann. Nicht einmal das gelingt mir noch. Das ganz Normale, das ganz Alltägliche geht nicht mehr. Übrigens, wenn es soweit ist, dann sollten wir darüber nachdenken und uns beraten lassen, ob wir nicht kurz vorm Burnout stehen. Und nun berichtet Johannes, nachzulesen in Vers 4, als es schon Morgen wurde oder während der Morgen graute, vielleicht übersetzen wir es so, da stand Jesus am Ufer. Ich habe mich gefragt, wie lange stand er da wohl schon? Ich glaube nicht, dass er gerade in dem Augenblick dahin gekommen ist, denn hinterher erfahren wir ja, dass er schon ein Feuer vorbereitet hat, dass schon Fische und Brot geröstet sind. Also war er doch schon eine Weile dort. Und beobachtet sie, wie sie dort sich vergeblich mühen. Wie dieser ihnen so vertraute See, übrigens in dem Gebiet soll er damals durchaus fischreich gewesen sein und auch am Ufer, am nordwestlichen Ufer war eine sehr fruchtbare Gegend. Der See ist heute ein bisschen geografisch ein bisschen anders gelegen, weil dort mehrere Erdbeben waren. Damals war das ein durchaus ertragreiches Gebiet für Fischer. Jesus beobachtet sie und sie haben nichts gefangen. Und dann dieser merkwürdige Satz, sie erkennen ihn nicht. Geht dir das auch manchmal so? Jesus ist ihnen doch gerade erst erschienen. Ich weiß nicht, wie viele Wochen dazwischen liegen, für uns jetzt im Kalender 2. Wie lange ist es her, dass Jesus sich dir zuletzt so ganz bewusst gezeigt hat oder dass du es ganz bewusst gemerkt hast, das ist Jesus. Es ist der Herr. Es ist der Auferstandene, der König, lebt. Sie hätten ihn doch eigentlich erkennen müssen, aber sie erkennen ihn nicht. Da ist ja diese Normalität, diese vielen Fragen für einen anderen, die Enttäuschungen an sich selbst, all das steht dazwischen. Es könnte uns auch so gehen, dass manches in unserem Leben uns den Blick, ja, ich sag's jetzt in einem eher ostfriesischen Bild, ich weiß nicht, ob es dort auch Nebel gibt, aber dass manches uns den Blick vernebelt. Dass wir Jesus nur noch schemenhaft sehen und nicht erkennen, dass er es ist. Da treten wir auf der Stelle und fragen uns, wo ist er denn nun? Und wenn Jesus nicht dabei ist, dann kann es durchaus normal werden, dass selbst das Alltägliche nicht mehr strahlt, nicht mehr glänzt, nicht mehr gelingt. Kein Osterglanz, kein triumphaler Gesang von der Auferstehung, keine Freude, keine Begeisterung im Herzen. Und Jesus steht am Ufer dieses Sees. Und dann fragt er sie, meine Güte, Leute, ist das übel? Ist das schmerzlich? Wenn ich mir vorstelle, dass mir etwas nicht gelungen ist und der andere mich genau an dieser Stelle auch noch anspricht, die fischen die ganze Nacht, erfahrene Fischer, fischreiches Gebiet und haben nichts gefangen und da steht einer am Ufer und sagt, habt ihr wohl was zu essen? Nein, wir haben nichts gefangen. Ich glaube, wir würden einander das so manches Mal übel nehmen, wenn uns einer genau auf die Wundestelle tickt und sagt, wie geht's dir denn damit? Aber Jesus tut das. Und er tut es sehr liebevoll und gibt ihnen sogleich einen Rat. Etwas merkwürdig, dass man vom Ufer aus besser sehen kann, wo die Fischbestände sind, als aus dem Boot mitten zwischen den Fischen. Er gibt ihnen den Rat, werft das Netz auf der rechten Seite aus. Und sie fangen. Johannes berichtet so viel, dass sie das Netz nicht einholen können. Die Zahl ist ja nicht gerade gewaltig, aber es müssen wohl größere Fische gewesen sein, dass sie das Netz nicht einholen konnten, sondern im Schlepptau hinter sich her ans Ufer ziehen mussten. Das ist doch nicht normal. Doch, klar ist es normal. Erstens, dass Jesus an diesem Ufer des Sees, der Enttäuschung, des Frusts dort steht. Zweitens, dass Jesus die Situation überblickt. Drittens, dass, wenn wir es auf sein Geheiß hin tun, es auch Erfolg hat. Und viertens, es ist auch nicht normal, doch es ist normal, dass Jesus uns genau auf das anspricht, was uns wirklich wehtut, wo wir wirklich Schmerz und Enttäuschung in uns tragen, um uns zu helfen, um uns zurechtzuhelfen. Und da sagt der Benjamin der Jüngerschaft, der Johannes, er umschreibt seinen Namen ja immer gerne im Johannesevangelium, es ist der Kyrios. Kyrios, dieses Wort steht im griechischen Alten Testament schon für Gott, dieses Wort steht im griechischen Neuen Testament für Jesus, es ist Gott. Es ist der Herr. Es ist der Herrscher. Es ist der, der das Sagen hat. Zunächst einmal über die Fischbestände und den Erfolg des Fischens, dann aber auch über dein Leben, über deine Enttäuschungen, über deinen Schmerz an dir selbst oder an anderen, über deine Lebenssituation. Es ist der Herr. Und Petrus springt ins Wasser. Gut, er zieht sich noch eben das Obergewand an, springt ins Wasser, um als Erster dort zu sein bei Jesus. Das ist dann der darauffolgende Text. Petrus weiß, ich muss mit Jesus noch einiges in meinem Leben klären. Am Ufer des Sees, der Enttäuschung, der Erfolglosigkeit steht der Herr und sieht, dass das Netz leer ist. Dass da jemand am Tiefpunkt angekommen ist. Dass er sich in schwarzer Nacht befindet. Dass seine Arbeit vergeblich ist. Dass nicht einmal mehr im Alltag die Dinge funktionieren. Vom Glaubensleben wollen wir erst gar nicht mehr sprechen. Jesus steht am Ufer und wartet darauf, dass du dir die Mühe machst, auf seine Anweisung zu hören. Und auf seine Anweisung hin zu handeln. Routine im Gebetsleben. Oder Erfahrung mit Jesus. Oder gar Erfahrung des Dienstes für Jesus. Die können das nicht hervorbringen, was dann geschieht, wenn Jesus ein Wort spricht und wir seinem Wort folgen. Das gilt für das persönliche Leben. Das gilt für den Menschen, für den du schon lange gebetet hast. Das gilt für die Gemeindearbeit im Ganzen. Das gilt für deine Mitarbeit in der Gemeinde. Routine und Aktivität können nicht bewirken, was möglich wird, wenn wir Jesus zuhören und auf seine Weisung hin handeln. Ich sehe darin ein ganz großes Vorrecht. Dass es so ist, dass Jesus mit uns redet, dass er mitten in der Nacht darauf wartet, mit uns reden zu können. Er kennt die Stimmung in dir. Er kennt Erfolg und Misserfolg. Er gibt aber nicht auf mit dir, so wie er mit Petrus nicht aufgegeben hat. Er steht am Ufer deines Sees, deines persönlichen Sees von Enttäuschung und Versagen, von Frust oder was es auch ist. Er steht am Ufer deines Sees, deiner Not, deiner Sorgen, deiner unerfüllten Hoffnungen. Auch heute Morgen steht er, im Bild gesprochen, am Ufer deines Lebens und lässt dich nicht alleine. Fragen wir ein bisschen tiefer. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird Leben in Fülle haben. Hast du Leben in Fülle? Hast du überreich oder hast du nichts zu essen? Wenn du die Bibel aufschlägst, kommt es dir vor wie ein reich gedeckter Tisch oder wie ein Stück altes, trockenes Brot. Jesus fragt dich und mich, hast du zu essen? Und da ist an dieser Stelle eine Sache ganz, ganz besonders wichtig, nämlich die Ehrlichkeit. Nein, Herr, wir haben nichts gefangen. Hast du zu essen? Nein, Herr, ich stehe da an einer Stelle meines Lebens, wo ich nicht weiter weiß. Entlastende Ehrlichkeit gegenüber Jesus. Nein, ich habe nichts zu essen. Gib du mir das Lebensbrot. Jesus fordert uns auf, die Ohnmacht zu bekennen, die Leere, nicht mit EH, sondern mit zwei E, die Leere zuzugeben, die Sehnsucht herauszuschreien. Wir müssen nicht glückliche Osterhasen oder Ostereier sein, sondern wir dürfen mit unserer Nachterfahrung bei Jesus sein. Er hört uns zu. Er fordert geradezu heraus, dass wir unser Inneres vor ihm aussprechen, dass wir ehrlich sind vor ihm. Ehrlichkeit, ohne dieses Eingeständnis ginge die Geschichte hier nicht weiter, und mit unserem Leben ist es nicht anders. Auch deine, auch meine Geschichte mit Jesus geht nicht weiter ohne diese Ehrlichkeit. Oh, ich kam mir schon so gut vor. Ich habe gedacht, jetzt hast du es gepackt. Diese Macke hast du jetzt wirklich im Griff. Und es passiert dir nicht wieder. Ich habe gedacht, jetzt kann Jesus wirklich langsam mal anfangen, mit mir was anzufangen. Weil das Thema ist jetzt so einigermaßen im Griff. Und dann fühle ich mich wie Petrus. Genau an der Stelle, wo ich vorher so überzeugt von war, da geht's jetzt weiter. Herr, niemals werde ich dich im Stich lassen. Ich werde für dich in den Tod gehen. Petrus, warst du nicht auch mit diesem Mann zusammen? Nee, den habe ich nie gesehen, den kenne ich überhaupt nicht. Nein. Wie geht's dir an dieser Stelle? Und ich versichere dir, Jesus steht am Ufer deines Lebens sehst und vielleicht kippt gerade die Nacht um in die aufgehende Sonne, in den Morgen, ich weiß es nicht. Aber da steht Jesus und lädt ein zum Frühstück. Hey, das ist der Grund, warum wir immer Osterfrühstück machen, wusstet ihr das? Am grünen Donnerstag denken wir daran, dass Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert hat und das Abendmahl eingesetzt hat. Und am Ostermorgen, Jesus lädt ein zum Frühstück. Und jetzt lädt er diese Männer ein zum Frühstück. Er hat den Tisch bereits gedeckt. Das ist ja schon erstaunlich. Das Feuer ist durchgeglüht. Brot und Fisch sind vorbereitet. Wo Jesus ist, ist kein Mangel. Wo Jesus ist, ist Fülle. Da ist Hoffnung, da ist Zukunft, da ist Lebenskraft. Da ist die Sinnlosigkeit zu Ende. Und was sie da am Ufer erwartet, das ist überwältigend. Mir läuft beim Lesen schon fast das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich dazwischen sitzen, da möchte ich auch geröstetes Brot und gegrillten Fisch essen. Das Kohlefeuer wärmt mich am feuchten, kühlen Morgen. Und die Anwesenheit Jesu lädt auch uns ein, die Osterfreude zu erleben mit ihm. Und da steht Jesus also und macht das Angebot, Gutes zu tun, satt zu machen und Leben zu geben. Leben im Überfluss. Geradezu gegenständlich hier zu fassen. Da fällt noch etwas auf. Jesus hat schon Fisch und Brot auf dem Feuer und trotzdem sagt er zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Er hat das gar nicht nötig. Vielleicht liegt ein erheblicher Teil unseres Frustes als Christen daran, dass wir das noch nicht geschnallt haben, dass Jesus das gar nicht nötig hat, was wir meinen, erbringen zu müssen. Er kann auch ganz anders. Aber er freut sich, dass das, was wir tun, auf sein Geheiß hin Erfolg hat und bindet das mit ein. Bringt von diesen Fischen, die ihr gerade gefangen habt, die wollen wir auch noch aufs Feuer legen. Die wollen wir auch noch genießen. Die Früchte eurer Arbeit, die ihr in meinem Auftrag getan habt, sollt ihr genießen. Es ist nicht der messbare Erfolg, der das Leben eines Christen ausmacht. Es ist, dass wir das tun, was Jesus uns sagt, womit er uns beauftragt. Dass wir es sorgfältig tun, dass wir es gewissenhaft tun, dass wir es mit Hingabe tun, dass wir es tun, weil Jesus es gesagt hat. Mehr hat Jesus von diesen 7 Männern nicht erwartet und er erwartet auch von uns nicht mehr. Auch heute nicht. Und auch heute bezieht er uns alle mit ein. Er will uns diese Beziehung zu ihm warm halten, sage ich jetzt mal, im Bild gesprochen, in dem Bild dieses wunderbaren Kohlenfeuers. Er will, dass wir bei ihm gewärmt werden. Er will, dass wir wachsen in unserer Beziehung, dass wir in unseren Erfahrungen mit ihm wachsen, dass wir lernen, wie er ist und was ihm wichtig ist. Er wird uns eine Beziehung auch zu unseren Aufgaben geben. Er wird uns sagen, was richtig und was wichtig ist. Zurück zur Anfangsfrage. Wie ist es mit Ostern, wie ist es mit deinem Alltag? Ist er so durchflutet, wie vorhin der Gesang jubelnd war? Ich wünsche dir das. Aber wenn es mal nicht so ist, oder du denkst an jemanden, bei dem es nicht so ist, dann wünsche ich dir, dass du dieses Wort Jesu mitnehmen kannst. Jesus steht am Ufer. Auch dann, wenn es noch Nacht ist. Auch dann, wenn es scheint, als würde gerade der Morgen anbrechen. Verlass dich darauf, dass Jesus an diesem Ufer deines Lebens steht. Und versuche, seine Silhouette wahrzunehmen. Versuche, seine Stimme herauszuhören aus den anderen Stimmen. Gesteh ihm deinen Mangel oder die Unzulänglichkeit ein. Er hat damit kein Problem. Er ist ja gerade deswegen auch da, um dir zuzuhören. Sei bereit, das zu tun, was er dir dann sagt. Und auch dieses, komm an sein Feuer. Und deswegen bist du ja hier. Komm an sein Feuer, zum Beispiel im Gottesdienst, und lass dich durchwärmen von dem, was er vorbereitet hat. Von Brot und Fisch, der uns reicht. Sein Wort, seine Liebe, die er uns reicht, werden uns stärken. Wenn du spürst, dass du eine neue Begegnung mit Jesus brauchst, denke daran, dass er die ganze Zeit über, auch als es Nacht ist, am Ufer des Sees steht. Ein See der Enttäuschung, ein See der routinierten Gewohnheit des Glaubens, egal welcher See das bei dir ist. Jesus steht am Ufer und wartet darauf, dass du deinen Mangel eingestehst und dann wird er dir an exakt dieser Stelle auch helfen. Und wenn du meinst, dass du bei diesem Gespräch mit Jesus Unterstützung brauchst, dann findest du sicherlich in deiner Gemeinde seelsorgerlich begabte Menschen. Und ich lade dich dazu ein, das auch in Anspruch zu nehmen, einander dieses Vertrauen zu geben, einander dieses Vertrauen zu schenken, gemeinsam zu Jesus zu gehen. Das Beste ist, man verschiebt es nicht auf morgen. Ein altes Sprichwort, was du heute kannst besorgen, verschiebe gern auf morgen, ist falsch zitiert. Jesus steht am Ufer. Ganz egal, wie lange die Nacht dir vorkommt. Ob sie erst kurz ist und sie dir trotzdem ganz lang vorkommt, das spielt keine Rolle. Jesus steht am Ufer und beobachtet dein Leben. Er beobachtet dich nur deswegen, weil er dich ansprechen möchte, weil er weiß, was fehlt. Komm her, komm zum Frühstück, sagt er. Und dann tritt Jesus ans Feuer, nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das Wort des Psalmbeters bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn wir es auf dem Hintergrund dieser Geschichte hören, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der es wagt, ihm zu vertrauen.